Lehrer, Pfarrer, Arzt. So unterschiedlich wie sie hier die drei Berufe, haben sie vieles gemeinsam. Früher alles Autoritätspersonen mit einem grossen Ansehen. Der Herr Lehrer, der Herr Doktor und der Herr Pfarrer. Das war noch im letzten Jahrhundert. Im Laufe der Zeit hat sich das stark verändert und auch den Berufsalltag kann man zum Teil nicht mehr vergleichen. Den ganzen Monat haben wir bei Kanal K das Thema Generationengespräch. Bei mir im Studio sind heute Vertreter von verschiedenen Generationen zu Gast. Zu jedem Beruf, Lehrer, Pfarrer und Arzt, gehören wir jemanden, der schon auf eine lange Karriere zurückblicken kann und jemanden, der noch nicht so lange auf dem Beruf arbeitet. Zusammen blicken wir zurück, wie es früher war und schauen, was sich bis heute genau verändert hat. Das ist die Tagsendung zum Monatsthema Generationengespräch auf Kanal K. Am Mikrofon Lea Röttlisberger.
And I'll keep watching all the days going by, 'cause I think I'm immortal. But before I die, I want a world of connections. No, I'm too afraid of always being rejected. Take forever, so never tell me that you're too afraid to die. It could be better, and there's another world. I am absolutely certain, 'cause I've never seen in this dimension only one thing or nothing.
Und Lehrerin, das ist ein Beruf, der sich das Ansehen und die Wahrnehmung in der Gesellschaft sehr verändert hat in den letzten Jahren. Ein Beruf, der auch ein Stück weit an Autorität eingebüßt hat. Bei mir im Studio sind der Theo Hesse, Klassenlehrer an Betz, und der Roland Winter, auch pensionierter Lehrer von Betz. Theo, wie geht ihr damit um, wenn ihr nicht mehr so ernst genommen und vielleicht auch ein bisschen belächelt werdet heutzutage?
Das ist lustig, dass du das so sagst. Ich habe das Gefühl gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist sehr personenabhängig. Ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage der Einstellung. Ich glaube nicht, dass man belächelt wird. zumindest habe ich das Gefühl von meinen Schülerinnen und Schülern nicht. Ist das natürlich in der Gesellschaft, ist das vielleicht noch ein bisschen anders, weil natürlich alle Menschen Erfahrungen gemacht haben in der Schule, oder? Positive und negative, jeder hat eine Meinung zu dem Thema, zur Schule, zu Lehrpersonen. Und das ist natürlich, je nachdem, zeichnet sich dann da ein Bild. Aber ich muss sagen, ich nehme das eigentlich als sehr positiv wahr, ehrlich gesagt.
Es gibt immer das Klischee, ja, Lehrer haben viel Freizeit, Lehrer haben mega viel Ferien. Ist eben nicht, in Realität sieht es dann nicht immer so aus. Eine neue Studie vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz zeigt wieder, dass Lehrer extrem viel Überstunden machen. Die Belastung wird immer wie grösser. Wie geht man mit dem um, mit dieser Veränderung, Roland Winter?
Die Veränderung ist in dem Sinn schon immer so gewesen. Also das ist ein Zustand, der schon seit Jahrzehnten so ist. Man hat, wenn man Schule hat, hat man viel zu tun. Man korrigiert, man bereitet vor, man tut nachbereiten. Das ist etwas, was man in der Stammtischrunde nicht sieht. Da sieht man das, was du zuallererst erwähnt hast. Ferien, manchmal einen freien Nachmittag. Und das hat zu vielen Vorurteilen geführt. Und wenn heute die Medien mehr auf die Anliegen der Lehrerschaft eingehen, dann kann das nur von Gutem sein. Dass man sensibilisiert wird, dass es ein Beruf mit hohen Ansprüchen ist. Und die Ferien sind eben nicht immer nur Ferien. Das ist unterrichtsfreie Zeit, in dieser Zeit eben auch etwas muss passieren.
Mhm. Vielleicht ist das aber gar nicht schlecht, dass dieses Bild in der Gesellschaft existiert, weil sonst würden vielleicht noch weniger Personen den Ausbildungsweg gehen. Das ist ja verlockend, das viele Geld und die vielen Ferien. Insofern ist das vielleicht gar nicht nur schlecht.
Mhm,
aber man merkt tatsächlich sehr schnell, dass man mehr als 100% arbeitet.
Mhm. Ja, es gibt immer mehr Lehrer, die Teilzeit arbeiten und auch Lehrermangel. Man redet viel davon, weniger Junge, die Lehrer werden wollen. Was muss sich an Attraktivität des Lehrberufs verändern, dass wieder mehr Junge den Weg einschlagen wollen, Roland Winter?
Ja, einerseits muss die Entlöhnung der Lehrer sicher adäquat sein, der Belastung entsprechend. Und andererseits müssen auch Bildungsrahmenbedingungen so gemacht werden, dass die Lehrkräfte ihren Beruf können gut machen können. Also Klassengrössen sollte man im Grunde noch nicht vergrössern. Sonst sind alle Individualisierungsprozesse infrage gestellt. Und das Weiterbildungsangebot sollte auch so geklärt sein, dass Lehrer selbst mit Erfahrung Weiterbildung können geniessen können und das nicht beschränkt wird. Aber das ist heute mit der Limitierung der Bildungsressourcen im politischen Umfeld ein grosses Problem.
Die Klassen wären immer vielseitiger, es gibt weniger Spezialklassen, die Klassen wären grösser. Theo, wie schwierig ist es, all diesen Kindern gerecht zu werden?
Sehr schwierig. Ich glaube, das ist aber immer sehr schwierig. Wir sind ja auf einem Weg. Jetzt der Bildungssektor geht ja mehr in Richtung Inklusion, Integration. Also ich glaube, das ist eh das Ziel. Es geht nicht darum, mehr Spezialklassen zu haben, um da der Heterogenität irgendwie entgegenzuwirken. Ich glaube, Lehrpersonen müssen einfach entsprechend ausgebildet werden im Umgang und dann kann das eine ganz fruchtbare Geschichte sein. Aber das ist natürlich anspruchsvoll. Eben, wie schon gesagt wurde, das Ziel ist ja eigentlich, jedem einzelnen Schüler jederzeit irgendwie zu helfen und das natürlich in Abhängigkeit zur Klassengröße und zu dem Bild, was so eine Klasse dann zeichnet, noch herausfordernd.
Gewalt an Schulen, das ist immer noch ein Tabuthema. Kurz vor Ostern hat eine Schülerin im Kanton Freiburg ihren 50-jährigen Lehrer spitalreif geschlagen. Das ist nicht der einzige Fall in die Richtung. Roland Winter, habt ihr auch schon Erfahrungen mit solchen Situationen gemacht?
Eigentlich nicht. Also an unserer Stufe, muss ich sagen, habe ich keine Gewalt von Schülern zu Lehrern müssen erleben. Zum Glück nicht. Das Umgekehrte ist vielleicht vor 40 Jahren manchmal noch passiert, oder? Es kann dann in Worten oder sogar in physischer Hinsicht gewesen sein. Aber die Zeiten haben sich sehr geändert, vor allem mit all den Betrachtungen, die aus den 68er Jahren raus, ja, sich entwickelt haben, zum Glück.
Wie geht man denn mit dem um, wenn man merkt, ja, der Schüler, er versteht mich nicht und die Situation wird sehr schwierig? Stößt man da manchmal an seine Grenzen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist aber, ich glaube, ganz menschlich, weil wir ja auch Emotionen haben. Und man muss sich eben dann als Lehrperson, glaube ich, irgendwie immer wie ein Stück, einen Schritt zurück machen, mental, und sich überlegen, warum agiert diese Schülerin oder dieser Schüler jetzt gerade so. Und das kann man sich dann eigentlich eben, diesen Analyseprozess, den kann man eigentlich relativ gut machen. Man muss eben auch sagen, wir haben ja mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die gerade schwerst pubertieren. Und da ist ja auch erwiesen, das ist ja biologisch, da passiert unheimlich viel im Gehirn, ganz vieles können sie noch gar nicht kontrollieren. Da stehen oft Emotionen vor langfristigem Denken. Und ich glaube, das muss man sich einfach vor Augen führen und dementsprechend reagieren und eben möglichst selbst deeskalierend zu wirken auf so eine Situation. Und dann geht das eigentlich ziemlich gut. Nichtsdestotrotz eben, ich habe es gerade gesagt, im Moment selbst ist man vielleicht doch auch manchmal verletzt. Und ich glaube, das ist ganz normal. Und da sind natürlich die Schülerinnen und Schüler teilweise auch in der Pflicht. Aber ich glaube, daran kann man arbeiten, auch mit ihm an diesem Prozess.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nebst dem Bildungsauftrag eben auch einen Sozialisierungsauftrag hat. Und der hat in jüngster Zeit wahrscheinlich sehr, sehr an Bedeutung gewonnen. Und macht natürlich den Lehrerberuf entsprechend anspruchsvoller. Früher hat man noch können mit dem Fachwissen und bestimmten Methoden die Schüler an der Stange behalten. Aber das geht heute nicht mehr. Heute mit den vielen Möglichkeiten von Bildung aus den Medien, mit Freizeitgestaltung mit den Medien und auch mit verschiedenen Freizeitgestaltungen, die in Clubs, Vereinen und so weiter angeboten werden, ist es schon anspruchsvoll, können die Motivation der Schüler hochhalten. Mhm. Das ist ganz sicher.
Ein grosser Teil des Lehrberufs ist auch die Arbeit mit den Eltern, die Elterngespräche. Gerade bei Übertritten, sei es von der Primarschule in die Betz oder von der Betz in die Kante. Es gibt Fälle, wo man gehört hat, dann nehmen Eltern sogar Anwälte mit an Elterngesprächen. Roland Winter, was habt ihr für Erfahrungen mit der Arbeit mit Eltern gemacht?
Also Anwälte mussten nie beizogen werden. Die Eltern sind in der Regel sehr dankbar, wenn sie das Gespräch schon früher suchen können, wenn es Probleme gibt mit den Kindern. Kinder, die mit ihren Leistungen, mit ihrer Stellung in der Klasse zufrieden und erfolgreich durch die Schule gehen, die brauchen nicht so viel Betreuung, also die Eltern auch nicht, weil sich relativ schnell ein guter und ein klarer Weg abzeichnet für eine Laufbahn. Aber dort, wo die Schüler eben Schulschwierigkeiten haben, da werden die Eltern natürlich wissen, wie können sie unterstützen oder was gibt es für Möglichkeiten, damit so ein Kind einen geeigneten Weg in Zukunft, die Karriere beschreitet.
Die Eltern, die ihren Kindern viel fordern, die auch die Entscheidungen der Lehrer nicht immer können verstehen können, das macht es extrem schwierig. Wie geht man mit so Fällen um, Theo Hesse?
Auch ganz verständnisvoll, eben eigentlich genau gleich wie im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern selbst. Die Eltern wollen ja in aller Regel das Beste für ihre Kinder, genau wie wir. Und ich glaube, auf dieser Ebene muss man sich treffen. Man muss, glaube ich, klar machen, wir wollen alle das Beste. Wir haben vielleicht unterschiedliche Herangehensweisen und sehen gewisse Dinge vielleicht anders. Aber das kann man eigentlich in regelmäßiger Kommunikation. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man mit diesen Eltern immer wieder in Kontakt tritt und sie updatet, ihnen eben auch das Feedback gibt und sie auch erzählen lässt, oder? Was vielleicht zu Hause auch los ist, oder? Da kann man ganz viel rausziehen. Ich glaube, wenn man in dieser regelmäßigen Kommunikation ist, dann ist das gut machbar. Ich wünsche mir natürlich auch, wie der Roland, so eine anwaltsfreie Lehrerkarriere. Das wäre noch schön. Ich glaube aber eben, dass das klappt, wenn man von sich aus auch bereit ist, eben diese Kommunikation zu geben. Das ist eben auch wieder dieser Mehraufwand, der auch darüber entscheidet, wie anstrengend der Job ist, oder? Man muss ja nicht mit den Eltern kommunizieren. Aber ich glaube, wenn ich das Beste eben für die Kinder möchte, dann ist das sehr sinnvoll, die Eltern damit ins Boot zu holen.
Wenn wir in Zukunft denken, in 20 Jahren, Roland Winter, wie wird sich der Lehrerberuf verändern?
Oh. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Schon bei meiner Zeit hat sich natürlich vieles verändert, gerade in technologischer Sicht natürlich. Die letzten 25 Jahre habe ich auch mit dem Computer gearbeitet. Wir haben auch Beamer angewendet. Und wir sind in einer schnelllebigen Zeit, wie die beruflichen Situationen werden aussehen, das ist noch schwierig oder die technischen, aber der Lehrer wird immer noch eine Person sein, die mit Empathie, mit jungen Schülern, mit Menschen muss umgehen und darf umgehen. Und auch die Zusammenwirkung mit den Eltern, die wird sicher immer da sein.
Wenn ich kurz dazu auch noch was sagen darf, der Roland hat es vorhin auch, glaube ich, schon richtig gesagt. Ich glaube, die große Challenge wird gar nicht der Umgang mit der ganzen Digitalisierung, sondern eben wirklich, dass dieser Lehrerberuf sich wandelt vom Wissensvermittler bis hin zum Sozialarbeiter in Anführungsstrichen. Also, dass da viel mehr über die persönliche Ebene läuft. Und ich glaube, da macht die Wissenschaft, die Erziehungswissenschaft momentan auch große Fortschritte und findet viel heraus, viel sinnvolle Sachen, die für eine Lehrperson ganz wichtig sind, die quasi mit Technik nichts zu tun haben, wie man einfach die Schülerinnen und Schüler möglichst weit bringen können, gerade auch in der Persönlichkeitsentwicklung, oder? Das ist ja vielleicht ein bisschen vernachlässigt worden. Das ist ja ein großes Thema, die Selbst- und Sozialkompetenzen.
Mhm. Fachwissen ist immer ein wichtiges Thema gewesen, aber das fachdidaktisch-methodische Abbrechen auf das Alter der Schüler, die mit diesen Bereichen konfrontiert werden, das ist sicher noch ein langes Thema. Und die grosse Herausforderung, meine ich, ist wahrscheinlich mit der zunehmenden Individualisierung von Lernprogrammen, wo die Schüler, die wirklich unterschiedliche Stände haben, sollten können geniessen oder anwenden. Mhm. Das zu entwerfen, das ist also eine riesen Aufgabe.
Die Herausforderungen werden nicht weniger, sie werden anders. Merci vielmals, seid ihr bei mir im Studio gewesen, Roland Winter und Theo Hesse.
Danke auch.
Kanal K. Every door I open leaves me feeling broken, no I'm not joking. She's everywhere I look. In an empty box or a pair of socks that she forgot. She pops out of everywhere. And she comes as she pleases, even though she doesn't have an invitation. Anytime, any place, she comes unannounced. Oh, she comes unannounced. She comes. Hear a scratch, I think about her back and how bonkers a cat. Oh, how she made me laugh. And now the drums. And when my friends ask, it feels like a slap. I can't pretend to wear a mask. No, my skin is an empty glass. And she comes as she pleases, even though she doesn't have an invitation.
Pfarrer und Pfarrerin. Es ist ein Beruf, der in den letzten Jahren einen grossen Wandel erlebt hat. Zeiten, wo der Herr Pfarrer vor Kanzel predigt hat und eine Autoritätsperson war, die sind vorbei. Heute wollen wir über all die Veränderungen in diesem Beruf mehr wissen. Bei mir im Studio sind der Stefan Blumer. Er ist schon seit über 30 Jahren reformierter Pfarrer. Heute schafft er in Aarau. Und der Lukas Stuck, 33, reformierter Pfarrer in Zofingen. Lukas Stuck, Pfarrer. Ist das ein Beruf oder Berufung?
Pfarrer sein ist ganz klar eine Berufung, also einmal für mich persönlich, wo ich eigentlich gerade so als junger Mensch, wenn man sich für die Kirche einsetzen will, in heutiger Zeit, denke ich mir, ja, das muss man wirklich wollen, das muss man gerne machen, sonst macht es keinen Sinn, denke ich mir. Und bei mir ist das so, also ein bisschen ein Weg gewesen. Also Berufung ist bei mir nicht so die Idee gewesen, dass ich irgendwie einmal so ein Erlebnis hatte und gewusst habe, wow, jetzt werde ich Pfarrer, sondern es war mehr so ein Weg gewesen. Also ich war Jugendarbeit aktiv gewesen und ja, das Studium hat mich gepackt, so die biblischen Geschichten. Und nachher so mit der Zeit hat es mir auch mal, das ist etwas für mich. Ich bin gerne mit verschiedenen Leuten unterwegs und ja, mache es nach wie vor sehr gerne. So.
Stefan Blumer, wo ihr euch habt entschieden, zum Pfarrer werden, was war das für ein Prozess gewesen?
Ich glaube, es war mehr ein negativer Entscheid gewesen. Ich wusste, was ich nicht will werden. Und dann ist eigentlich noch Pfarrer übrig geblieben. Nein, was mir am Pfarrerberuf gefallen ist, ist der Umgang mit Menschen. Ich bin Lebenskundler. Und da sind unglaublich viele Berufe miteinander zusammen. Also ich bin Lehrer, bin Unterhalter, bin Redner, bin Seelsorger, bin Organisator. Also es ist eine unglaubliche Fülle, Philosoph, ich bin irgendwie Weltverbesserer. Also eine unglaubliche Fülle von Möglichkeiten, wo man kann eine Kreativität leben. Aber ich glaube, was mich immer interessiert, das sind Menschen. Eine unglaubliche Chancen, in so viele Geschichten hineinzusehen. So viele Übergänge und so viele Tiefen und Höhen von den Leuten hineinzusehen. Und das, ich sage immer so, Lebenskundler, der Reichtum, das ist das, was mich fasziniert, auch heute noch, aber auch manchmal anstrengt. Und das kann man nicht einfach nur in einer Arbeitszeit machen. Ich glaube, das ist eine Art wie eine Haltung, also, wo mit Haut und Knochen eigentlich drin ist. Und also, rund um die Uhr, also, man zählt nicht, ich schaue nicht auf die Zeiten. Also.
Und der Berufsalltag als Pfarrer hat sich in den letzten Jahren ja stark verändert. An was hat ihr das am meisten gemerkt?
Ja, ich glaube, ich sage immer, der Beruf hat sich so 300 Mal verändert seit damals. Wenn ich mein Praktikum gemacht habe, auf dem Land noch immer draussen, also am Sonntag, dann hatten wir zwei Tage für Predigt, dann hatten wir eine Rallye-Stunde und dann einen Gottesdienst mit 20 Leuten. Und heute, ich renne jeden Tag eigentlich umeinander, also jeder Tag ist anders. Ich glaube, die Welt ist verstückt, also fragmentiert und da versuchen die Welten zusammenzubringen. Und die Schnelligkeit von dieser Digitalisierung, also ich habe das Gefühl, jeder Tag ist anders als der andere, ich kann nichts planen. Die Schnelligkeit und die Gleichzeitigkeit und sage ich, der Aufwand pro Einheit ist riesig. Also früher haben wir einfach eine Taufe gemacht, das ist vor allem etwa gleich, der Hochzeit. Heute ist alles eine Einzelanfertigung. Und da wir haben unglaublich viel Sprachen können für viel, und auch noch schauen, dass man in dieser Zeit, wo man ist, noch nachkommt. Also es geht nicht nur darum, dass ich das, was ich weiss, kann predigen, sondern ich muss die Leute die Zeit verstehen, wenn ich drin bin. Und das ist unglaublich anstrengend, dass ich zu orientieren. Ich weiss nicht, wie es dir geht.
Also was ich kann mir noch vorstellen, dass wir noch recht ein ähnliches Umfeld haben, Zofingen und Aarau. Aber was mir auch auffällt, einfach wie verschieden das ist, wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen rede. Oder? Also ich habe meine Ausbildung in einem Landpfarramt gemacht, in der Nähe von Thun. Und ich habe dort wirklich noch so das klassische Pfarramt kennengelernt. Und ich war dann fast ein bisschen überrascht, als ich nach Zofingen kam, wie man da auch neue Ideen muss gewinnen muss. Wir haben nachher auch angefangen so mit Migrationsarbeit und einfach... Das muss man irgendwie ganz neu interpretieren, der Pfarrberuf. Oder wir haben ein Fußball angeboten für Migranten und Migrantinnen, wo ich auch mitgeholfen habe. Man ist dann vielleicht als Pfarrer mehr so ein bisschen, für sie ein Bild zu sagen, so fast ein bisschen Coach, der andere anspornt, der Freiwillige motiviert, der versucht, in Gespräche herauszukristallisieren, was wichtig ist. Man ist nicht mehr einfach der Pfarrherr, der oben von der Kanzel sagt, was gilt, oder? Das ist vorbei.
Ich frage mich überhaupt, wenn man jeder Pfarrer war, von oben einfach zu reden, was gilt. Ich glaube, früher hatte es einfach die traditionellen Aufgaben gehabt, weil ich alle übereinstimmt habe. Also Taufe und den Übergang vom Leben, wo der Pfarrer eigentlich allein war. Und heute, ich glaube, in einer Stadt sind die Berufe anders, die Aufgaben sind anders geworden. Also man muss eigentlich mehr die Leute überzeugen, wenn man es neu mit Event, wenn man es näher bei den Leuten sein. Die Leute kommen nicht mehr einfach selbstverständlich. Und ich glaube, dieser Beruf wird sich verändern. Also, es ist nicht mehr traditionell, weil der Teil von Leuten der schwindet. Also, man tauft weniger, man heiratet weniger. Abdankung gibt es immer mehr Private, die das einfach so im Grab machen. Und ich glaube, wir müssen mehr Sprachen können, wir müssen vielfältiger sein. Der Beruf ist viel vielfältiger geworden, also komplexer auch. ich sage immer, es ist gut, aber es ist zu viel des Guten. Also es ist unglaublich viel nebeneinander. Das macht es nicht mehr anstrengend. Also,
Es gibt auch so eine Spezialisierung, oder? Es gibt Pfarrkollegen, Kolleginnen, die zum Beispiel nur noch in Seelsorge arbeiten, oder? Das ist schon so eine neue Entwicklung, dass man sich spezialisiert, dass man nicht mehr einfach alles macht, oder? Jetzt, bei mir ist es so, ja, so ziemlich alles, ist doch so ein Allgemeinpfarramt. Aber es ist eher so ein aussterbendes Modell. Also in den meisten Gemeinden wird es so ziemlich streng aufgeteilt, oder? Du machst Unterricht, du machst Erwachsenenbildung, du machst Seniorarbeit. Ich genieße es noch so, so ein bisschen verschiedene Generationen können anzusprechen. Weil es gibt ja auch so Verbindungen, oder? Zum Beispiel, oder jetzt, kürzlich bin ich im Altersheim gewesen, und dann treffe ich ehemalige Konfirmandin an, die als Pflegehelferin arbeitet. So gibt es unzählige Verbindungen so in einer Gemeinde, wo ich immer merke, das finden die Leute genial.
Spannende Erlebnisse aus dem Arbeitsalltag als Pfarrer. Inwiefern dass man als junger Pfarrer frischen Wind in eine Kirchgemeinde kann einbringen kann, über das wollen wir mehr wissen, gerade nach ein bisschen Musik hier auf Kanal K. Du hörst Talksendung zum Monatsthema Generationengespräch auf Kanal K. Bei mir im Studio sind die beiden reformierten Pfarrer, der Stefan Blumer aus Aarau und der Lukas Stuck aus Zofingen. Ja, die Landeskirche, die hat teilweise ein ziemlich verstaubtes Image. Wenn man sich vorstellt, dass ein junger Pfarrer kommt, dann hoffen die Leute sicher auch, dass der frischen Wind bringt. Lukas Stuck, wie viele Freiheiten hat man als junger Pfarrer überhaupt beim Gestalten der Gottesdienste und wie fest ist man gleich an die alte Liturgie gebunden?
Also ich muss sagen, am Anfang zu Zofingen, als ich so angefangen habe, also ich war wirklich sehr jung, als ich angefangen habe, 24, war fast ein bisschen sehr jung. Und ich gemerkt habe, am Anfang, so wenn ich jetzt zurückschaue, habe ich mich vielleicht am Anfang auch ein bisschen unter Druck gefühlt. Oder? Habe ich auch das Gefühl gehabt, ja, von mir wird irgendwie besonders viel erwartet oder ja, mache ich das alles okay? Oder? Und es hat eine Zeit gebraucht, bis ich mich so ein bisschen befreien konnte von dem. Und es gibt eben natürlich auch gewisse Narrenfreiheit, wenn man jung ist. Oder? Da kann man vielleicht auch mal etwas ausprobieren und auch ja, neuere Formen probieren vom Gottesdienst. Und ich muss sagen, ich fühle mich noch so daheim, so im reformierten Gottesdienst, aber versuche das auch immer wieder so ein bisschen Neues dort zu integrieren. Jetzt die Stadtkirche Zofingen ist natürlich auch eher eine klassische, eine grosse Kirche. Und von dem her ist bei uns auch wirklich noch so ein bisschen, wird erwartet, so Orgelmusik und so ein bisschen das, was dazugehört. Und das finden die Leute auch super.
Aber es ist ja vielleicht genau das, was junge Leute nicht mehr so anspricht, auch wenn es vielleicht nicht die Kirche per se ist.
Das glaube ich schon, ja. Also der Sonntagmorgen-Gottesdienst, ich denke, das ist, also bei uns kommen da noch recht viel, das schätzen die Leute noch. Aber es ist nur ein Teil der Leute, das müssen wir immer bewusst sein. Und für andere finden die Kirche viel unter der Woche statt, jetzt bei uns in Zofingen. Und ja, es gibt viele Leute, die wir einfach sonst im Pfarrberuf begegnen, die nicht unbedingt in den Gottesdienst kommen. Aber mir denkt es, oder ich finde es toll, wenn die Leute in den Gottesdienst kommen. Ich finde es schön, aber es gibt verschiedene Lebensentwürfe, oder? Das ist so.
Mhm. Wie schwierig ist es, all diesen Lebensentwürfen gerecht zu werden, Stefan Blumer?
Es ist zuerst mal einfach sehr interessant. Also ich denke, mich fasziniert das, also wie unterschiedlich die Lebensgeschichten sind. Ich glaube, wenn man gerne Seelsorge macht, hat man auch viele Stoffe für Predigten. Also heute hatte ich eine Abdankung, wo ich eine unglaublich tragische Geschichte erzählen musste. Und die Leute sind sehr eigentlich offen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist nicht unbedingt, dass die Kirche heute verstaubt ist, sondern dass die Leute, die zusammenkommen, keine gemeinsame Welt mehr haben. Also wir sind in einer fragmentierten Welt und man erzählt nicht mehr die gleiche Geschichte. Und ich glaube, das Kreative ist nicht das Problem, sondern ich glaube, die Grundlast vom Pfarramt, die ist grösser geworden. Also wenn man einmal kommt vom einen zum anderen und die ganzen Bürozeiten, wo man dann im Büro ist und man es macht, dass, ich sage immer, 30-40% Reibungsverlust. Ich habe früher auch viel geschafft. Ich bin näher bei den Leuten, ich habe mehr gestalten und heute müssen wir mehr Abspruch und Teilzeitstellen und dort und einen Strukturprozess und dort wieder ein neues Logo. Also das hat sich verändert. Und ich frage mich manchmal, es ist nicht so, dass die Kirche, ich glaube, sie ist viel moderner und offener als vor 20 Jahren. Und wir kämpfen immer noch mit Bildern, die früher, also die Kirche ist unglaublich komplex. Also wir als Kirche sind eigentlich, ich mache auch Integration mit Eritreer, mit Muslimen und so weiter, aber die Leute wissen das gar nicht, weil sie gar nicht mehr in der Kirche sich treffen. Und ich glaube, die Bilder sind eigentlich alt, aber die Kirche hat sich unglaublich breit entwickelt. Und die meisten haben immer noch das Gefühl, eben Gottesdienst oder Pfarrherr, es ist ja so, ich finde es manchmal langweilig, so die alten Geschichten von früher noch zu hören und zu sagen, kommen doch einmal und mal einmal eine Woche lang mit uns mitlaufen. Es ist einfach hochspannend. Und es ist nicht das Problem von der Kirche im Moment, sondern es ist das Problem von der Gesellschaft. Wo Gesellschaft, früher war die Kirche ein sozialer Treffpunkt gewesen. Und heute trifft man sich im Fitnesszentrum, im Sportclub und so weiter. Also es hat nichts mit Glauben und mit Kirche zu tun. Ich glaube, die Kirche macht sehr viel Spannendes heute. Aber es ist eine Konkurrenz mit ganz vielen anderen Unterhaltern. Also, und das ist ein bisschen das Problem von dem Innovativen und Kickigen und dort noch gegen sich. Es braucht eine Konstanz und die Kirche ist für mich der Ort, wo die Generationen miteinander im Gespräch sind. Also es braucht die Konstanz, das Bleibende, dass man aufeinander eingeht. Und das kann man nicht in einem nochmal Event und dort. Also sie haben das Gefühl, die Jungen kämen, wenn es noch kickiger wäre. Nein. Sie kommen, wenn sie ein Stück Heimat finden oder wenn sie verstanden sind, wenn die existenziellen Themen noch immer echt angesprochen werden. Also ich weiß nicht, wie du das...
Also ich glaube, wir brauchen nicht mehr Events in der Kirche. Also das wäre falsch, wenn wir ja, als reformierte Kirche versuchen, etwas zu imitieren, wo wir nicht sind. Du hast angesprochen Seelsorge. Ich denke, das ist etwas extrem Wichtiges, dass wir das auch wieder entdecken. Oder? Ich merke eben, das ist ja das, was die Leute schätzen, wenn man mal zu jemandem geht. Aber sei es auch, wenn man einfach mal sich Zeit nimmt, für mit jemandem zu reden. Oder? Das kann auch, manchmal treffe ich ehemalige Konfirmanden auf der Straße. Oder? Das ist echt genau das, ja, was die Leute schätzen, wenn wir Zeit haben, sich auf andere einzulassen. Und nicht unbedingt die grossen Anlässe. Ich glaube, das ist nicht das, was schlussendlich nachhaltig ist. Mhm. Aber das muss sich immer wieder neu bewusst machen, weil das ist echt noch so etwas, wo mir denkt, wo echt etwas Unschönes ist in unserem Beruf. Oder? Wir haben so viele Begegnungen, das ist unglaublich. Also meine Geschwister, die sind Ärzte und sie staunen immer. Oder du hast Büroarbeit angesprochen. Also Ärzte machen viel mehr Büroarbeit als wir. Oder? Sie müssen auch, sie müssen rapportieren. Und wir haben dort schon noch ein bisschen mehr Freiheit, auch, dass wir ganz viele Orte haben, oder, wo wir immer wieder Leute antreffen.
Mhm. Man hat in der Schweiz nicht nur vom Lehrermangel, sondern auch vom Pfarrermangel. Es gibt zu wenige Junge, die nachkommen, für die Pfarrer, die pensioniert werden. Was braucht es, für das mehr Junge diesen Schritt machen und sagen, hey, ja, ich will Pfarrer oder Pfarrerin werden?
Also es wird ja schon sehr viel gemacht im Moment, oder? Was im Moment läuft, ist die Ausbildung für Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen. Und das ist natürlich etwas schon ein paar Gutes. Oder es müssen ja nicht unbedingt Leute sein, also ich bin jetzt direkt oder, vom Studium so gekommen, aber das kann ja jemand sein, der einen anderen Beruf gelernt hat, oder? Wo vielleicht zum Beispiel eben, wo vorher, ja, Lehrer war zum Beispiel und nachher den Pfarrberuf ergreift. Das kann ja durchaus spannend sein, nachher, wenn man das einbringen kann. Und ich denke, es wäre aber auch wichtig, wenn man junge Leute begeistern könnte, dass sie sich den Beruf auch ein bisschen vorstellen können. Ich denke, es braucht Vorbilder. Oder sind wir, die Einblick geben, hey, was macht der Beruf heute aus? Oder? Ich denke so an eine Szene, wo ich so mit den ehemaligen Konfirmanden haben wir uns getroffen und haben so das eben noch so ein Ping-Pong gespielt. Und plötzlich ist so die Frage aufgetaucht, ja, hey, Pfarrer, was ist das eigentlich überhaupt? Und nachher habe ich erzählt, weil sonst kommt ja die Frage vielleicht nicht unbedingt, oder? Und man hat ja meistens auch keine Vorstellung, was macht der Pfarrer? Schafft er um den Sonntag oder was? Ja, was ist das eigentlich überhaupt?
Wie wird sich der Beruf Pfarrer in 20 Jahren, wie sieht das aus, Stefan Brumer, Prognose?
Also ich glaube, wenn ich bei Menschen nach bin, also wenn ich Geschichte, wenn ich Relevanz habe, wenn ich auf eine Art seelsorgliche Kompetenz habe, existenzielle Fragen stelle, wenn ich auf eine Art die wichtigen Fragen habe, dass die Kirche relevant bleibt. Also ich glaube, dass Kompetenz von Kirche basiert über Diakonie, also mit, dass man den Einsatz für den Schwächsten, wir haben natürlich als reformierte Kirche, wir haben ganz viele Aufgaben, die früher in der Kirche gemacht haben, delegiert an den Staat. Heute wird es gespart und so weiter. Aber ich glaube, über Diakonie, Randgruppen, dort ist die Glaubwürdigkeit von der Kirche sein. Und das Zweite ist seelsorgliche Präsenz. Wir müssen kompetent sein, Menschenleben können mittragen und zu verstehen und Sinngebung zu geben, also mit Unterricht, die Welten zu verstehen. Und das kann man nur, wenn man die Jugendlichen gerne in die Welten hineingeht. Das braucht unglaublich viel Beziehungsarbeit. Ich denke, das ist das, was wir wünschen. Ich sage immer, weit weg vom Geschütz gibt alte Kriege. Also je mehr man im Büro ist, desto mehr verliert man auch den Kontakt zu den Leuten nach. Das macht irgendwie weh und das ist auch anstrengend. Alle anstrengenden Berufe, wo man beziehungsmässig irgendwie drin ist, dort sind die Leute nicht mehr bereit, dort reinzustehen auch. Also es braucht auch viel Lebensenergie, man muss sich verpflichten. Und ich glaube, der Beruf ist schon ein, also ich denke, was als Vorbild, ich muss sagen, ich schrecke auch ab. Also viele sagen, toller Beruf, aber das könnte ich nie. Also meine Kinder sagen, ich bin so viel weg gewesen, also es braucht ein grosses Opfer. Bei den Katholiken sagen wir, ja, die endlich mal Leute könnten heiraten, muss sagen, mein katholischer Kollege, der ist 7 da oben weg, der könnte das gar nicht leisten mit der Familie. Der wird unglaublich viel geleistet. Und wer ist heute bereit, so viel Privatzeit, also in etwas hineinzugeben? Und ich kann sagen, heute möchten alle so irgendwie heiraten und dann Freizeit haben. Und das ist so Life-Work-Balance, muss sagen, ist auch noch schwierig. Die Balance gibt, aber es gibt einen riesen Sinn. Also ich glaube, wir haben einen tollen Beruf und ich könnte stundenlang Geschichten erzählen. Wir sind schon reich, aber ich sage immer, es ist anstrengend.
Mhm. Ja, ich glaube, stundenlang Geschichten erzählen, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden. Die Zeit ist aber schon vorbei. Ich danke euch vielmals, seid ihr hier bei mir im Studio gewesen. Stefan Brumer, reformierter Pfarrer Zaro und Lukas Stuck, reformierter Pfarrer Zofingen.
Kanal K. is about to happen.
Um Veränderungen im Berufsalltag, um das geht es heute in der Talksendung zu unserem Monatsthema Generationengespräch auf Kanal K. Wir haben mit Lehrer geredet, wir haben mit Pfarrer geredet. Ein Beruf fehlt noch, und zwar der Arztberuf. Bei mir im Studio sind Christina Prévost, Oberärztin in der Frauenklinik am Kantonsspital Aargau, am KSA, und Gabriel Schär, unter anderem Chefarzt in der Urogynäkologie am KSA. Gabriel Schär, der arbeitet schon lange als Arzt, hat 20 Jahre lang die Frauenklinik am KSA geleitet. Wenn ihr zurückdenkt an eure Anfänge, was war denn noch ganz anders als heute?
Wir haben viel mehr gearbeitet damals. Wir sind aber auch schnell vorwärts gekommen. Arbeitszeiten pro Woche sind bis 80 und 90 Stunden gegangen. Durch das haben wir natürlich viel mehr Patientenbetreuungen gemacht und sind schneller weitergekommen, auch zum Beispiel beim operativen Teil, wo man einfach eine gewisse Anzahl von Operationen gemacht haben muss. Wir hatten weniger Administration gehabt, aber wir sind dafür, auch weil wir so viel gearbeitet haben, weniger daheim gewesen, wir haben weniger Hobbys können pflegen und gerade Familienpflege ist natürlich ein bisschen hinten danach gekommen.
Christina Prévost, wie erlebt ihr das heute, das mit der Bürokratie, die immer mehr ist gekommen, ja, im Berufsalltag?
Also das ist schon zu meinen Anfängen, das war 2011, merke ich schon seither eine deutliche Veränderung, dass man damals noch viel weniger dokumentiert hat, dass man Patienten für Operationen nicht aufgeklärt hat, sondern auch besprochen hat, dass eine Operation sinnvoll ist. Und da haben wir heutzutage schon viel mehr Aufklärungspflicht. Der Patient kommt informiert in Sprechstunde und fordert auch zu Recht eine gute Aufklärung, um zu wissen, auf was er sich da einlädt. Und da sind wir im Alltag schon viel mehr dazu sozusagen gezwungen, um alles notieren, was besprochen ist und dokumentieren, was alles zu was eine Operation oder eine Behandlung kann führen oder was da für Komplikationen auch drin liegen. Also es ist, Bürokratie hat schon recht zugenommen, obwohl durch Digitalisierung mit den elektronischen Patientenakten. Man probiert das Ganze vereinfachen, dass man da nicht auf Papier alles handschriftlich notiert, aber doch sind wir viel Zeit vor dem Computer am Schreiben.
Du hast angesprochen, Patienten kommen schon viel informierter zum Arzt. Der Patient geht viel selber googeln, stellt sich schon seine eigene Diagnose. Wie hat das die Herausforderungen des Berufsalltags verändert, Gabriel Schär?
Wir müssen schon immer gut argumentieren. Manchmal sind die Informationen, die die Frauen mitbringen, nicht die richtigen. Und dann braucht es Überzeugungsarbeit. Und das gibt schon manchmal Diskussionen. Ein grösseres Thema ist, wenn in den Medien irgendein Skandal aufgebaut wird. Und das hat es früher in dem Sinne nicht gegeben. Aber dann kommen die Frauen verängstigt und es ist sehr schwierig, in unserem Fachgebiet dann gute Informationen zu haben, die sehr spezifisch sind und auch richtig sind. Und dann erleben wir mühsame Gespräche. Und wir wissen, die Frau hat die und die Operation zu gut. Sie braucht das, damit sie wieder gute Lebensqualität hat, dass sie gesund bleibt. Aber sie ist geladen von den Medien mit Informationen, die es uns schwer machen, die dann zu überwinden. Das braucht schon viel mehr Information und mehr Gespräch. Und das ist nicht immer zum Guten der Patientinnen.
Arzt und Ärztin ist ein Beruf mit einem hohen Ansehen in der Gesellschaft, eine hohe Wertschätzung. Früher noch viel mehr. Zum Herr Doktor hat man raufgeschaut, der Gott in Weiss. Wie erlebt ihr das in eurem Berufsalltag, Christina Prévost? Also
es ist häufig, wenn ich gefragt werde, was mein Job ist und meine Antwort Ärztin ist, ist schon häufig so ein Blick, wo wir sagen, okay, das heisst, wie viel Commitment, viel Arbeit und alle Bewunderung. Aber häufig wird das auch einfach wie so ein Job angeschaut.
Mhm. Gabriel Schär, was denkt ihr, wie hat es sich in den letzten Jahren verändert, entwickelt?
Es hat sich so entwickelt, dass wir früher nicht hinterfragt worden sind, was wir tun. Die Medien waren auch weniger aktiv gewesen. Heute werden wir hinterfragt. Wenn wir Fehler machen, wird das medial, wird das ausgekostet. Das führt manchmal zu Situationen, wo wir dann halt hinterfragt sind und kritisiert werden. Aber es ist offener geworden, es ist transparenter geworden. Und wir müssen uns dieser Kritik stellen, weil sie ist auch immer mal wieder berechtigt. Und ich glaube, dass wir die Qualität mit dieser Situation verbessern gegenüber früher, wo wir uns nicht haben müssen fragen, wenn eine Komplikation passiert ist und auch nicht haben müssen argumentieren den Patienten gegenüber. Heute muss man es erklären. Wir müssen auch damit rechnen, dass irgendein Anwalt mit dieser Geschichte zu uns kommt und dass wir uns auch dann müssen rechtfertigen oder erklären oder auch mal zugeben, wir haben einen Fehler gemacht. Das war früher nicht nötig.
Als Patient hat man viel den Anspruch, der Arzt der hält mir hundertprozentige Heilung. Wenn es mal nicht gelingt, wenn man nicht alles heilen kann, was macht es besonders schwierig, der Umgang mit den Patienten, Christina Prévost?
Also das ist ganz unterschiedlich und von Patient zu Patient anders. Es gibt gewisse, die sehr gut mit chronischen Leiden können umgehen und das wie akzeptieren als Schicksal, dass jetzt das für sie so bestimmt ist und damit müssen umgehen. Und andere Patienten haben viel mehr eine Erkrankung, die man jetzt nicht so wieder hundertprozentig den Körper wiederherstellen kann. Und haben dann auch mehr die Anforderung an den Arzt, dass er verpflichtet ist, zu helfen. Und sind dann enttäuscht, wenn das nicht möglich ist.
Wie geht man als Arzt, als Ärztin mit dem um, wenn es ihm mal eben nicht gelingt? Wenn man merkt, es ist jetzt schwierig, der Patient kann mich nicht richtig verstehen.
Es ist für Patienten, die man nicht helfen kann, wo man wie sieht, da ist meine Hilfe wenig, bringt wenig. Das geht einem schon mehr nach und man denkt auch mehr daran. Oder die Patienten kommen einem dann auch etwa die daheim wieder in den Sinn und denken, wieso können wir da nicht weiterhelfen oder was müssen wir noch weiter abklären, dass da eine gute Therapie möglich ist, um sie vom Leiden zu befreien oder wenigstens zu vermindern.
Mhm. Ich finde es vor allem dort schwierig, wo wir eine andere Hoffnung hatten, dass man helfen kann. Und dann ist es diskrepant. Es hat nichts genützt. Es gibt Situationen, wo wir ja von Anfang an wissen, das ist ein schwieriges Leiden, da haben wir nicht so viele Chancen, dass wir das gut hinkriegen. Dann wird das auch so kommuniziert und man muss halt dann schrittweise versuchen, Verbesserungen überzukommen. Dort, wo ich hingehe und bin eigentlich überzeugt, das kommt gut, das kann man lösen und dann kommt es anders raus, das ist schwierig. Das ist für die Patientin besonders schwierig, weil sie betroffen ist, aber auch für uns ist das nicht einfach. Wir sind selber auch enttäuscht und das treibt man eigentlich im Alltag auch immer mit.
Wie ist das mit so Fällen, die in meinem Alltag nachgehen, die ihm stark beschäftigen? Wie geht man mit dem um, Christina Prévost?
Was sicher hilft, ist darüber reden im Team, dass man mit einem Team Kollegen oder deinem Kollegen den Fall bespricht oder auch mit den Vorgesetzten und schaut, was können wir anders machen oder wie wird man mit dieser Situation umgehen. Vor allem darüber reden, eruieren, wie könnte man es besser machen oder gibt es da noch eine andere Lösung?
Hausärzte sind heute sehr gesucht. Es gibt immer weniger Junge, die das machen wollen. Ihr arbeitet beide im Spital, habt euch für eine Fachrichtung eher Chirurgie entschieden. Wie war das früher, Gabriel Schär, als ihr die Entscheidung getroffen habt? Was waren da die Beweggründe?
Meine erste Stelle, die ich angetreten habe, hat man mir gegeben, weil ich gesagt habe, ich denke mich mit dem Gedanken trägen, Hausarzt zu werden. Und ich habe dann bald gemerkt, dass mir das gefallen hat. Die erste Stelle war Gynäkologie Geburtshilfe im Kantonsspital St. Gallen. Mir hat es gefallen, chirurgisch tätig zu sein. Und ich habe mich dann halt bald entschieden, mich zu spezialisieren, entweder Chirurgie oder vielleicht dann doch in der Gynäkologie Geburtshilfe zu bleiben. Bin dann ein Jahr auf Chirurgie und habe dann gemerkt, dass mir Geburtshilfe Gynäkologie besser gefällt. Mir hat auch der Menschenschlag ein bisschen besser gefallen. Mir hat vor allem aber gefallen, und das war der Hauptgrund, gewesen, das Vielfältige von dem Fach. Wir haben chirurgische Interventionen, wir haben Geburtshilfe, wir haben Frauen mit Hormonstörungen, wir haben Frauen von 15 bis ins höhere Alter, bis 80, 90 und mehr. Und das hat mich überzeugt, das Fach zu wählen.
Mhm. Christina Prévost, ihr seid in einer Hausärztefamilie aufgewachsen. Wie habt ihr das erlebt? Hat es euch auch beeinflusst, den Entscheid zu treffen, eben nicht Hausärztin zu werden?
Das hat schon leider ein bisschen in die Richtung mich bewegt. Ich habe, wir haben unseren Vater, wir haben ihn gesehen zu Essenszeiten, aber die restlichen Zeiten war abwesend. Auch nach dem Nachtessen ist er immer noch in die Praxis gegangen, KGs aufarbeiten. Und das hat mir schon gezeigt, dass der Hausarzt sehr viel beschäftigt ist, auch darüber hinaus, auch an den Wochenenden, auch am Abend in der Nacht für Hausarztbesuche. Und einerseits das, was man gezeigt hat, so viel möchte ich nicht investieren in meinen Beruf, und andererseits haben wir auch während dem Studium sehr bewusst durch die Hausarztmedizin Professuren am Unispital Basel haben wir dort ganz gezielt Vorlesungen gehabt und auch Praktika gehabt, dass man wie möglichst viel motiviert zum Hausarzt werden, und das hat mir dann auch noch einmal mehr gezeigt, dass ich das eigentlich nicht wette. Das war eher für mich kontraproduktiv gewesen. Insbesondere die hohe Arbeitsbelastung, die langen Arbeitszeiten, die ich will vermeiden wollte.
Was würdet ihr sagen, was muss sich an der Attraktivität von diesem Beruf verändern, für dass es in Zukunft wieder mehr Junge machen wollen, Gabriel Schär?
Ich kann ein kurzes Beispiel sagen. Ich habe 2004 in der Zeitung die Fachstelle UND kennengelernt. Und die Fachstelle UND hat angeboten, dass sie Unternehmen beraten, die gerne Vereinbarkeit, Familie. Ich habe dann immer auch noch Freizeit dazu gesetzt und Beruf. Ich habe damals angefangen, das zu entwickeln, und wir haben 2009 haben wir das Zertifikat bekommen für Vereinbarkeit. Wieso habe ich das gemacht? Ich habe damals natürlich gesehen, wir bewegen uns. Damals sind es 50% Frauen gewesen, wir bewegen uns auf 75% Frauen. Und wenn es uns nicht gelingt, Frauen einzubinden, zu behalten, dann verlieren wir in unserer Berufsgattung verlieren wir Leute aus dem Beruf raus, wenn sie Familie haben, und das ist einfach schade. Erstens einmal ist es ein toller Beruf, und zweitens wird sehr viel investiert in die Ausbildung von uns Ärzten. Und ich habe das nicht wollen, und dazu habe ich auch noch wollen, dass wir im Markt immer gut dastehen und immer genug Personal haben, und dass die Frauen, die jetzt wirklich 70% aus der Universität kommen, dass sie bei uns sind und bei uns bleiben. Und ich denke, das ist uns gelungen. Es hat uns etwa 150 Themen gegeben, die wir bearbeiten mussten. Und dass wir das Zertifikat bekommen, haben wir etwa 90 müssen erfüllen. Und da ist so Sachen wie Kinderkrippen, Kindertagesstätten war ein Thema gewesen. Regulierung der Arbeitszeiten, aber auch gleiche Löhne für Mann und Frau hat auch dazugehört. Und an dem haben wir geschafft, das ganze KSA, aber auch wir als Frauenklinik.
Herzlichen Dank, seid ihr heute bei mir im Studio gewesen, Gabriel Schär, Chefarzt in Urogynäkologie am Kantonsspital Aargau, und Christina Prévost, Oberärztin in der Frauenklinik.
Danke vielmals.
Danke.
Kanal K. Thank you.
Das war die Talksendung zu unserem Monatsthema Generationengespräch auf Kanal K. 6 Gäste mit vielen spannenden Geschichten hatte ich bei mir zu Gast. Lehrer, Pfarrer, Ärzte, Jung und Alt. Die ganze Sendung findest du zum Nachhören im Internet und zwar als Podcast auf unserer Webseite kanalk.ch. Am Mikrofon war für dich Lea Röttlisberger.